Ein fröhliches Hallo in die Runde und ganz herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 22. September 2025. Ja, mein Urlaub ist vorbei. Für mich geht's heute wieder in die Apotheke. Aber vorher müssen wir natürlich unbedingt noch über die wichtigsten Dinge der letzten Woche sprechen. Und da kommen wir am Deutschen Apothekertag und den vorgestellten Reformplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken nicht vorbei. Außerdem lösen wir heute das Mysterium, ob Kollagenprodukte einen Nutzen haben, welches Einnahmeschema für Vitamin D empfohlen wird und ganz spannend, Hilfsmittel für die Beratung von Kindern. Mein Name ist Benedikt Richter, schön, dass ihr da seid und wir legen jetzt direkt los. Mein Besuch auf der Expo Farm war in diesem Jahr kurz, aber sehr schön. Ich habe die letzten Jahre entweder an allen 4 Tagen dort gearbeitet oder ich war völlig erledigt von der Woche und konnte es auch nicht so richtig genießen. In diesem Jahr war ich ein bisschen schlauer. Ich habe nur einen Tag auf der Messe verbracht und ich muss sagen, es war richtig, richtig schön. Ich habe mir ganz viel angeschaut und vor allem mit ganz vielen tollen Leuten aus der Apotheke geredet. Und Gesprächsthemen gab es genug. Immerhin hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ihre Reformpläne für die deutsche Apotheke vorgestellt. Ja, für die Apothekerschaft stand ein Thema eigentlich ganz oben auf der Prioritätenliste, die Erhöhung des Fixums. Das Apothekenfixum ist eine gesetzlich festgelegte feste Vergütung, die Apotheken pro abgegebener verschreibungspflichtiger Arzneimittelpackung von den Krankenkassen erhalten. Es handelt sich also um den Grundbetrag, den die Apotheke unabhängig vom Preis des Medikaments bekommt. Aktuell beträgt dieses Fixhonorar 8,35 Euro pro Packung. Dazu kommt dann ein prozentualer Zuschlag von 3% auf den Apothekeneinkaufspreis. Mit dem Fixum sollen die Dienstleistungen der Apotheke vergütet werden, also Beratung, Prüfung der Verordnung, Abgabe, Dokumentation etc. Das Fixum ist seit Jahren ein Streitpunkt, weil Apotheken steigende Kosten haben. Personal, Energie, Miete. Und das Honorar ist aber seit 2013 nur einmal geringfügig angepasst worden. Gefordert wird eine Anhebung des Fixums auf 9,50 Euro. Es gibt auch andere ExpertInnen, die fordern da mindestens 12 Euro, um die Kosten zu decken, die Apotheken haben. Aber nichts davon wird vorerst kommen, das hat Warken deutlich gemacht. Die Anhebung des Fixums wird erst dann erneut geprüft, wenn sich die Einnahmesituation verbessert hat. Nach dieser Ernüchterung gab es aber auch ein paar Punkte, die zeitnah umgesetzt werden sollen. Apotheken sollen künftig flexiblere Öffnungszeiten bekommen. Beim Umgang mit Lieferengpässen soll es Vereinfachung geben. Und Filialverbünde sollen zentrale Rezepturen nutzen dürfen. Auch Skonti sollen wieder möglich sein. Teilnotdienste sollen vergütet werden. Und insgesamt soll es ein Plus bei den Honoraren geben, besonders im ländlichen Raum. Auch Skonti sollen wieder möglich sein. Teilnotdienste sollen vergütet werden. Und insgesamt soll es ein Plus bei den Honoraren geben, besonders im ländlichen Raum. Die Finanzierung dafür soll aus dem Topf für die pharmazeutischen Dienstleistungen kommen. Da liegt scheinbar zu viel ungenutztes Geld herum, salopp ausgedrückt. Der Adexa-Vorstand Andreas May betonte bereits, dass er bei der Forderung nach einer dynamisierten Personalzulage von mindestens 80 Cent im Fixum gegenüber dem Ministerium, der Regierung und der Gesundheitspolitik insgesamt hartnäckig bleiben wird. Besonders heiß wurde in meinen Augen der Vorschlag diskutiert, dass sich die Rolle der PTA ändern soll. Künftig sollen diese nach einer mindestens 2-jährigen berufsbegleitenden Weiterbildung die Apothekenleitung in Ausnahmefällen begrenzt vertreten dürfen. Damit rückt die Weiterqualifikation der PTA noch stärker in den Fokus und eröffnet neue Perspektiven für den Berufsstand und ebnet nebenbei auch noch den Weg für einen neuen pharmazeutischen Beruf, vielleicht auch mit der Aussicht auf Bachelor. Wer sich da an die Pläne von Warkens Vorgänger Karl Lauterbach erinnert, fühlt, im Gegensatz zu diesen Plänen sollen laut Warken PTA die Apothekenleitung nur dann vertreten dürfen, wenn sie diese Weiterqualifikation absolviert haben. Eine in Anführungszeichen normale PTA darf und soll die Leitung auch künftig nicht übernehmen. Dazu gab es von Abda-Präsident Thomas Preis direkt eine Stellungnahme. PTA seien für den Betrieb einer Apotheke unverzichtbar. Aber sie seien eben keine Apotheker. Er erinnerte daran, dass PTA laut Befragungen gar kein Interesse daran hätten, Apotheken zu führen und auch nicht die Ausbildung dafür besäßen. Arzneimittel seien hochsensible Produkte, deren Abgabe stets unter Verantwortung eines studierten Apothekers stehen müsse. Ich gebe das hier jetzt einfach mal wieder, wie es gesagt wurde. Laut dem BMG gehe es jetzt nicht darum, PTA dauerhaft die Apothekenleitung zu übertragen, sondern etwa kurzfristige Engpässe in kleinen Betrieben abzufangen, wenn die einzige Apothekerin oder der einzige Apotheker verhindert ist, für wenige Stunden oder Tage. Ziel sei es, die Attraktivität des Apothekenstandorts zu sichern, nicht die Apotheke zu schwächen. Die Apothekengewerkschaft ADEXA und die politische Interessenvertretung der PTA, der BVPTA, wollen diesen Gesetzgebungsprozess unterstützen. Weiterqualifizierung sei seit Jahren eine Forderung des Berufsverbandes und eine Chance, den PTA-Beruf aufzuwerten und dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ja, für alle künftigen Diskussionen, die es dazu geben wird, würde ich mir wünschen, dass man weder die ApothekerInnen noch die PTA abwertet in ihren Kompetenzen. Beide Berufsgruppen leisten exzellente Arbeit und eine Vertretungsbefugnis und die Weiterbildung dazu. Die sollte so gestaltet werden, dass die PTA und die Leitungen Sicherheit haben und die Versorgung aufrechterhalten können. Das ist jetzt so mein bescheidener Wunsch dazu als PTA. Bescheidene Wünsche haben auch unsere KundInnen manchmal. Jünger aussehen durch die Einnahme von Kollagen zum Beispiel. Aber wie bescheiden ist der Wunsch? Oder ist das eher Wunschdenken? Kollagen ist eines der wichtigsten Strukturproteine im Körper. Wir finden Kollagen in Haut, Haaren, Nägeln, Gelenken, Sehnen, Bändern sowie Blutgefäßen. Dort sorgt Kollagen für Stabilität und Elastizität. Mittlerweile kennt man knapp 30 unterschiedliche Kollagentypen. Die haben alle helixförmige Aminosäureketten, die aber alle unterschiedlich aufgebaut sind. Hauptbestandteil sind stets die Aminosäuren Prolin, Hydroxyprolin und Glycin. Mit fortschreitendem Alter verliert der Körper die Fähigkeit, ausreichend Kollagen zu produzieren, was besonders an der Haut sichtbar wird. Es entstehen Falten, die Haut wird trockener, dünner und weniger elastisch. Und hier setzt dann das Marketing vieler Nahrungsergänzungsmittelhersteller an. Wenn es fehlt, muss es halt zugeführt werden. Also gibt es Kollagen in Form von Kapseln, Pulver oder Trinkampullen, um der Haut wieder ein jugendliches Aussehen zu verschaffen. Meist enthalten die Präparate Kollagenpeptide bzw. Kollagenhydrolysat. Klingt unterschiedlich, beide Begriffe haben aber die gleiche Bedeutung und können als Synonyme betrachtet werden. Durch enzymatische Prozesse wird das vorhandene Kollagen aus den tierischen Ausgangsprodukten wasserlöslich gemacht und in Aminosäurebruchstücke zerkleinert. So kann der Körper die Kollagenbestandteile besser aufnehmen. Die Magensäure zerstört jetzt die Kollagenstruktur nicht komplett, sondern zerkleinert die Ketten nochmal, was die Aufnahme in den Körper jetzt weiter verbessert. Kollagenpräparate sind immer tierischen Ursprungs, weil sie aus Rinder- und Schweinebindegewebe sowie aus Fisch hergestellt werden. Was kann dieses Kollagen jetzt eigentlich so bewirken? Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die die Auswirkung von Kollagen zur Einnahme auf den Körper untersucht haben. Beispielsweise zeigt eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2021, in welcher 19 Studien mit mehr als 1000 Teilnehmern ausgewertet wurden, dass die Gabe von hydrolysiertem Kollagen positive Effekte auf die Hautfeuchtigkeit und Elastizität sowie die Faltentiefe im Vergleich zu Placebo aufweist. Die Kollagenpräparate wurden hier über einen Zeitraum von 3 Monaten eingenommen. Eine weitere Meta-Analyse aus dem Jahr 2023, da wurden 23 Studien ausgewertet mit 1721 Teilnehmenden, die konnte das bestätigen. Hier wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass die verbesserte Hautfeuchtigkeit abhängig von der Kollagenquelle sowie der Therapiedauer ist. Die Forschenden merken an, dass die Ergänzung von Kollagenpeptiden durchaus positive Effekte auf die Hautalterung haben kann, es aber weiterer großer randomisierter Studien bedarf, um diese Hinweise zu untermauern. Also die Kollagenquelle ist entscheidend für den Erfolg einer Behandlung. Neben Kollagenpeptiden bzw. Hydrolysat sind häufig auch Vitamine und Spurenelemente enthalten. Insbesondere Vitamin C, E und Zink spielen eine wichtige Rolle bei der Kollagensynthese. Ob die zusätzlichen Vitamine jetzt nötig sind, das ist individuell. Wer sich ausgewogen ernährt, kann auf reines Kollagenpulver ausweichen. So werden auch Vitaminüberdosierungen vermieden. Außerdem enthalten viele Kollagenprodukte Biotin. Das wird ja auch als Vitamin H bezeichnet und ist im Körper am Aufbau gesunder Haare und Nägel beteiligt. Biotin fungiert als Kofaktor bei wichtigen Prozessen wie dem Glucose- und Fettstoffwechsel sowie dem Abbau von Proteinen. Es ist beteiligt an der Kreatinproduktion, was gesunde Haare und feste Nägel fördert, und es sorgt aufgrund der Beteiligung am Fettstoffwechsel für eine gesunde Haut, stabilisiert die Hautbarriere und beugt Trockenheit vor. Biotin kommt natürlicherweise in tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln vor. Laut derzeitigem Forschungsstand müssen für einen Therapieerfolg die Inhaltsstoffe, die passende Studienlage sowie die Einnahmedauer berücksichtigt werden. Es bedarf einer langfristigen kontinuierlichen Kollagensubstitution, um die sinkende körperliche Produktion auszugleichen. Derzeit fehlen groß angelegte Langzeituntersuchungen, ob die Einnahme typischer Produkte über einen Zeitraum sicher und nebenwirkungsfrei ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Kollagen kann positive Effekte auf die Haut haben, das hängt aber von vielen Faktoren ab und muss wahrscheinlich einfach ausprobiert werden. So, wenn ich so nach draußen schaue, es wird langsam herbstlich und das heißt, es gibt weniger Sonne. Und das heißt, bald werden sich in den Apotheken wieder die Nachfragen nach dem berühmten Sonnenvitamin D3 häufen. Und da gibt es unterschiedliche Fragen. Braucht es unbedingt Vitamin K2 dazu? Welche Dosierung ist am sinnvollsten oder am effektivsten? Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat dazu kürzlich eine Stellungnahme veröffentlicht und die schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Die tolerierbare Tageshöchstmenge oder auch Tolerable Upper Intake Level oder abgekürzt UL für die Aufnahme von Vitamin D beträgt für Erwachsene 100 Mikrogramm pro Tag. Das entspricht 4000 Einheiten. Diese Menge kann laut BfR täglich ein Leben lang aufgenommen werden, ohne dass gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. In seiner Stellungnahme hält das BfR zunächst fest, dass hohe Bolusdosen, also Einzeldosen Vitamin D, die Vitamin D-Konzentration im Blut so stark erhöhen können, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen könne, insbesondere bei Personen, die bereits sehr gut mit Vitamin D versorgt sind. Studien hätten zum Beispiel gezeigt, dass die Einnahme sehr hoher Vitamin-D-Bolusdosen das Risiko von Stürzen und von Knochenbrüchen erhöhen kann, erklärt das BfR. Andere Studien hätten zwar keine gesundheitlichen Nachteile, aber auch keinen gesundheitlichen Nutzen feststellen können. Wer Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchte, dem empfiehlt das BfR daher auf Bolusdosen zu verzichten. Stattdessen soll ein Präparat in niedriger Dosis täglich eingenommen werden. Konkret nennt das BfR eine tägliche Maximaldosis von 20 Mikrogramm bzw. 800 internationalen Einheiten Vitamin D. Bei dieser Dosierung erwartet das Bundesinstitut langfristig auch unter Berücksichtigung weiterer Vitamin D-Quellen keine gesundheitlichen Risiken. Bolusdosen mit Vitamin D und Vitamin K sollten dagegen nur auf ärztliche Anweisung und unter ärztlicher Kontrolle eingenommen werden, so das BfR. Wer jetzt aufmerksam war, hat bestimmt gemerkt, dass hier nur die Rede von Nahrungsergänzungsmitteln war. Es gibt ja aber auch Arzneimittel mit Vitamin D. So, und dazu sagt jetzt das BfR, Arzneimittel mit Vitamin D in unterschiedlichen Dosierungen und mit unterschiedlichen Anwendungsschemata, die bei bestimmten Erkrankungen, zur Vorbeugung von Erkrankungen oder bei Mangelzuständen ärztlich verschrieben werden können, sind nicht Gegenstand dieser Stellungnahme. Und für das letzte Thema heute widmen wir uns mal wieder den Kindern. Wie ihr vielleicht wisst, eine Patientengruppe, die bei uns in der Apotheke jetzt gar nicht so häufig vorkommt. In anderen Apotheken sind sie aber eine der wichtigsten Patientengruppen. In beiden Fällen lohnt es sich darüber Bescheid zu wissen, wie Arzneimitteltherapie für Kinder verbessert werden kann. Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, haben wir alle mal gelernt. Die Organe von Kindern sind unausgereift, im Verhältnis zum Körpergewicht sind sie größer als die von Erwachsenen und sie unterliegen permanenten Entwicklungsprozessen. Der gesamte Stoffwechsel und die Organsysteme, die an der Arzneimittelwirkung beteiligt sind, sind hochkomplex und unterliegen im Laufe des Älterwerdens einigen Veränderungen. Weil sich der Stoffwechsel der Organe je nach Entwicklungsstadium ändert, verlaufen Verweildauer und Abbau von Medikamenten im Körper von Kindern und Erwachsenen unterschiedlich ab. Deshalb benötigen Kinder auf ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmte Arzneimittel. Aufgrund dieser hohen Sensibilität kann die Einnahme ungeeigneter Arzneimittel problematische Langzeitfolgen für das Immunsystem, für das Skelett oder die sich entwickelnden geistigen Fähigkeiten nach sich ziehen. Und braucht man jetzt dafür Informationen? Dann gibt es ein paar tolle Datenbanken. Erwähnt sei hier mal die ZAK-Datenbank. ZAK steht für zugelassene Arzneimittel für Kinder. Ja, und die ZAK-Datenbank, die erleichtert die Recherche nach zugelassenen Wirkstoffen für bestimmte Indikationen. Dabei ist auch eine Auswahl nach Altersgruppe und Darreichungsform möglich. Die gemeinnützige Initiative Arzneimittel für Kinder e.V., die IKAM, hat zum Weltkindertag in Deutschland am 20. September 2019 die Datenbank zugelassener Arzneimittel für Kinder übernommen und wird sie noch weiter ausbauen. Sie war 13 Jahre lang in der Hand der Hexal Foundation. Die Firma InfectoPharm als Spezialist für Kinderarzneimittel unterstützt die streng produktneutrale Datenbank durch seine Mitgliedschaft und die Vorstandstätigkeit in der IKAM. Der Verein hofft auf weitere engagierte Mitgliedschaften. ZAK ist für alle zugänglich, die ein DocCheck-Passwort haben. Derzeit werden in der Datenbank 923 Arzneimittel von insgesamt 42 Unternehmen gelistet. Jederzeit können sich weitere pharmazeutische Unternehmen zur kostenlosen Teilnahme bei ZAK entscheiden. Und ein weiterer Tipp für euch: Hinweise zu Anwendungstechniken bei verschiedenen Darreichungsformen findet ihr im Beratungsleitfaden Kinderarzneimittel des Deutschen Apothekenportals zusammengefasst. In der Beratung in der Apotheke geht es auch häufig darum, ob es ein Fall für die Selbstmedikation ist oder nicht, und auch das hängt von mehreren Faktoren ab. So sollten Eltern mit erkrankten Säuglingen sofort zum Arzt geschickt werden. Bei älteren Kindern kann hohes Fieber, das mehrere Tage andauert oder mit Hautausschlägen einhergeht, einen Arztbesuch notwendig machen. Das gilt natürlich auch bei akuten, schwerwiegenden Symptomen wie Krämpfen oder Schmerzen und wenn scheinbare Bagatellbeschwerden sich verschlechtern. Aufmerksamkeit ist auch bei konkreten Präparatwünschen gefragt. Einige gängige OTC-Arzneimittel sind bei Kindern kontraindiziert bzw. nicht für die Selbstmedikation zugelassen. Bekanntestes Beispiel ist Acetylsalicylsäure, das bei Kindern das gefürchtete Ray-Syndrom auslösen kann. Auch Loperamid ist bei Kindern unter 2 Jahren nicht erlaubt, ist ZNS-gängig und führt zu unerwünschten zentralen Arzneimittelwirkungen. Auch Bronchialbalsame mit Menthol oder Kampfer dürfen wegen der Gefahr eines Kehlkopfkrampfes bei Säuglingen nicht eingesetzt werden. Also, was wir von heute mitnehmen, sofern wir es noch nicht gemacht haben: DAP und ZAK auschecken und informieren. Schönes Projekt für die Woche, oder? So, und damit entlasse ich euch auch schon in selbige. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle und stressfreie Woche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn mich die Apotheke nicht verschluckt, dann bin ich nächste Woche auch wieder da. Bis dahin, gehabt euch wohl.